You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 19. Oktober 2023. Nach den Kurzmeldungen beschäftigen wir uns heute mit feministischer Erinnerungskultur. Dabei spielt die Dissertation Die neue Frauenbewegung und der Nationalsozialismus, feministische Erinnerungskultur zwischen 1968 und 1994 von Sina Speit eine Rolle. Wie jede Woche erinnern wir auch an Opfer rechter Gewalt und geben Veranstaltungshinweise rund um antifaschistische Themen. Jetzt aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Bundesvorstand der Roten Hilfe entzieht Solidarität für Samidun-Kampagne. In einem Statement des Bundesverbandes der Roten Hilfe entzieht diese die Solidarität für eine Kampagne um das Bleiberecht eines Mitglieds der palästinensischen Gruppe Samidun. Samidun, das palästinensische Gefangenen-Solidaritätsnetzwerk, hatte zum Zeitpunkt des Angriffs der Hamas auf Israel ein Bild auf der Nachrichtenplattform X geteilt, auf dem Personen Baklava verteilen. Dieses war mit der Botschaft, es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes, Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee zur Feier des Sieges des Widerstandes unterschrieben worden. Die Leipziger Rote Hilfe schreibt in ihrem Statement: Wir unterstützen weder Samidun noch Said Abdul Nasser noch andere AntisemitInnen und verurteilen den Angriff der Hamas auf Israel. Wir teilen die Auffassung, dass Samidun oder dessen Koordinator Abdul Nasser sich nicht politisch im Sinne der Roten Hilfe betätigen. Der Bundesverband distanziert sich nun ebenfalls von Samidun und dem geteilten Statement. Die Prinzipien, die uns in unserer politischen und finanziellen Solidarität leiten, sind das Eintreten für die Ziele der ArbeiterInnenbewegung, die internationale Solidarität, der antifaschistische, antisexistische, antirassistische, demokratische und gewerkschaftliche Kampf sowie der Kampf gegen Antisemitismus, Militarismus und Krieg. Diese Prinzipien definieren auch unsere Grenzen. AntisemitInnen aus aller Welt nutzen aktuell den Angriff der Hamas auf Israel, um Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Der QAnon-Telegram-Kanal Vereinigte Wahrheitsbewegung und der mittlerweile über Satellit zu empfangene rechte Fernsehsender Auf 1 sowie dessen Betreiber Stefan Magnet bedienen sich aktuell vermehrt klassischer antisemitischer Narrative. Die junge Alternative twitterte bereits am 7. Oktober ein Sharepic mit der Aufschrift »Israel mordet und die Welt schaut zu«. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie der Konflikt im Nahen Osten aktuell von rechten AkteurInnen genutzt wird, um antisemitische Ressentiments zu verbreiten. Angriff auf Synagoge in Berlin. In der Nacht auf diesen Mittwoch warfen Unbekannte zwei Molotow-Cocktails auf ein Gelände in Berlin-Mitte, auf dem sich diverse jüdische Einrichtungen befinden, unter anderem auch eine Synagoge und eine Kindertagesstätte. Laut Berichten mehrerer Nachrichtenportale schlug der Angriff fehl. Personen und Gebäude blieben unversehrt. Der Zentralrat der Juden spricht von einem Terroranschlag und vermutet eine direkte Verbindung zum Angriff der Hamas auf Israel. In den letzten Wochen und Monaten beklagte der Zentralrat bereits häufiger einen Anstieg antisemitischer Gewalttaten in Deutschland. Nazi-Richter in den Ruhestand versetzt. Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer ist vom Dienstgericht des Bundes in den Ruhestand versetzt worden. Die Legal Tribune Online schreibt hierzu: Das Dienstgericht für Richter am Landgericht Leipzig hatte auf Antrag des sächsischen Justizministeriums die Versetzung in den Ruhestand für zulässig erklärt. Meyer ging dagegen in Revision, hatte damit aber keinen Erfolg. Meyer hatte auf X verlauten lassen: Wenn angeklagte AfD-Richter fürchten, haben wir alles richtig gemacht. Dies wurde von den Behörden als Wille zu politischer Justiz gewertet und bekräftigte dadurch Jens Meyers Uneignung für sein Amt als Richter. Aktuell versucht sich Meyer auch vor dem Verwaltungsgericht in Dresden dagegen zu wehren, vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft zu sein. Durch ein von der grünen Justizministerin geführtes Disziplinarverfahren könnte Meyer auch seine Besoldung im Ruhestand verlieren. Bremer Uni distanziert sich von linksradikalen Gruppen im AStA. Auf Drängen der Bremer FDP hat sich das Rektorat der Uni Bremen von Veranstaltungen, die durch den AStA im Rahmen der kritischen Einführungswochen ausgerichtet wurden, distanziert. An der Uni Bremen gibt es schon immer linke Mehrheiten, welche sich als linksradikal, sozialistisch oder grün-alternativ bezeichnen. Die FDP verweist auf die Einschätzung des Landesamts für Verfassungsschutz, welche die interventionistische Linke, kurz IL, und Ende Gelände als linksextrem und gewaltorientiert führt. Nachdem das Rektorat der Uni ankündigte, sich in jeglicher Hinsicht von den Gruppen zu distanzieren, knickte auch der Aster ein und nahm unter anderem die Werbung für die liberale O-Woche 2023 von seiner Homepage runter. Coburger Konvent konstatiert antifaschistische Angriffe auf Burschenschaftsstrukturen. Der CC-Vorsitzende Hubert Stech äußerte sich in den vergangenen Tagen wie folgt über die Angriffe der Antifa Freiburg. Die Qualität der Angriffe hat ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Nach den gut koordinierten und höchst professionell gesteuerten medialen Angriffen gingen die Aktionen der sogenannten Aktivisten und Antifaschisten in Coburg bis hin zu schwerer Brandstiftung und Körperverletzung gegen Verbandsbrüder. Die Präsidierende während des Pfingstkongresses der Burschenschaften, die Landesmannschaft Saxo Suevia Erlangen, illustriert die Auswirkungen der Angriffe der Antifa Freiburg in den Monaten vor Pfingsten wie folgt. Ein gewisses Unwohlsein beschlich schon den einen oder anderen Coburg-Fahrer, da in den Tagen vor dem Kongress die Aktivitäten und Enthüllungen der Antifa Freiburg enorm zunahmen. Mit den unangenehmen Enthüllungen dürfte hier das Kommunique der Antifa Freiburg vom 18.05. gemeint sein. Unter dem Titel »Der Richter grüßt Hitler« veröffentlicht auf autonome-antifa.org. Oder die Kampagne »Wir rächen euch alle«, bei der unliebsam verstoßene Mitglieder der Burschenschaften deren Strukturen denunzierten. 30 Jahre PKK-Verbot. Im November jährt sich das Verbot der Bundesregierung für die kurdische Arbeiterbewegung PKK zum 30. Mal. Die Initiative PKK-Verbot aufheben formuliert Folgendes in ihrem Aufruf. Hausdurchsuchungen, Observierungen, Abschiebungen und Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen sind nur die Spitze des Eisbergs, wenn man in Deutschland Teil der kurdischen Community ist. Bei jeglichen politischen, kulturellen, sozialen Aktivitäten werden Kurdinnen und Kurden stets unter den Generalverdacht des sogenannten PKK-Bezugs gestellt. Dieser Umstand, der auf das am 26. November 1993 erlassene Betätigungsverbot der PKK zurückzuführen ist, hat immense Auswirkungen auf die kurdische Gesellschaft insgesamt. Neben strafrechtlichen Instrumenten, welche zu langjährigen Haftstrafen führen können, werden darüber hinaus auch aufenthalts- und einbürgerungsrechtliche oder versammlungs- und vereinsrechtliche Instrumente eingesetzt, um politisch aktiven KurdInnen ihr Selbstbestimmungsrecht zu nehmen. Auch Menschen, die sich solidarisch mit der kurdischen Bewegung zeigen, geraten zunehmend in das Visier der Strafverfolgungsbehörden. Diese systematische Repressionspolitik führt dazu, dass KurdInnen nicht nur die Grundrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit beschnitten werden, sondern auch insbesondere dazu, dass sie sich ignoriert, ausgegrenzt und diskriminiert fühlen. Der deutsche Staat setzt im Grunde die Politik fort, die der türkische Staat begonnen hat. Aktionstag gegen Neokolonialismus. Am 12. Oktober betrat Christoph Kolumbus die Insel Hispaniola, welche heute das Staatsgebiet der Dominikanischen Republik und Haitis ist. Dieser Tag ist beispielsweise in Spanien immer noch ein nationaler Feiertag. Indigene Kollektive und antikoloniale Gruppen in aller Welt erinnern am 12. Oktober daran, dass dieser Tag den Beginn des globalen Eroberungs- und Mordfeldzugs vornehmlich von Europäern markiert. Er bedeutete für Millionen Menschen Tod, Folter und brutale Enteignung. Vielfach bedeutete er auch die Auslöschung der eigenen Identität durch das Verbot, die eigene Sprache zu sprechen und etwas über die eigene Herkunft zu lernen. Das allgemeine Ideal ist, dass antifaschistische und feministische Bewegungen zusammengehören. Doch der Blick auf die Realität und die Geschichte zeigt oft ein doch eher schwieriges Verhältnis. Ein Teil dieser Konflikte lässt sich historisch auf feministische Erinnerungskultur zurückführen. Ein Thema, zu dem Sina Speit voraussichtlich nächstes Jahr eine ganze Dissertation veröffentlichen wird. Diese trägt den Titel »Die neue Frauenbewegung und der Nationalsozialismus. Feministische Erinnerungskultur zwischen 1968 und 1994«. Sina Speit ist in die Archive der Bewegung eingetaucht, um die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und der Frage der Täterinnenschaft nachzugehen. Die groben Eckpunkte dessen, was dabei ans Licht kam, wollen wir hier kurz umreißen.
Sich mit der normalen Bevölkerung, also nicht explizit mit wirklich expliziten TäterInnen auseinanderzusetzen, sondern mit der, sagen wir mal, Durchschnitts- oder Mehrheitsbevölkerung im Nationalsozialismus. Und das ist etwas, wo die feministische Forschung schon, also Pionierin war, eben indem sie sich die Alltagsgeschichte von Frauen im Nationalsozialismus angeschaut haben.
Die feministische Bewegung ist Pionierin für die heutige Auseinandersetzung und Erinnerung an den Nationalsozialismus. Das ist ein wichtiger Punkt, der sich aus der Forschung von Sinas Speit zur Geschichte der Frauenbewegungen und der Erinnerung an den Nationalsozialismus hervorgeht. Eine feministische Perspektive bietet demnach auch einen ganz besonderen Blick, der nicht nur das Zusammenwirken von patriarchaler und faschistischer Herrschaft thematisiert, sondern ebenfalls die Täterinnenschaft oder Mittäterinnenschaft, wie auch marginalisierte Positionen von Frauen im Faschismus und Nationalsozialismus erinnert und benennt. Sina Spalt, die genau an diesem Thema in der Geschichte der Frauenbewegung geforscht hat, beschreibt den Beitrag der feministischen Bewegungen im Nachkriegsdeutschland dabei als Qualitätsveränderung.
Ja, eine ganz klare Qualitätsveränderung, würde ich es mal nennen, von der feministischen Erinnerung war in den 70er, späten 70er Jahren, Anfang der 80er, auf individuelle Erfahrungen und auf weibliche Erfahrungen im Nationalsozialismus einzugehen und diese zu erforschen, sich anzusehen und auch im Gespräch mit, heute sagen wir Zeitzeuginnen, also mit Frauen, die die Zeit miterlebt haben, herauszufinden. Das hat auf jeden Fall seine eigene Qualität, die auch Teil von dieser Entdeckung von Alltagsgeschichte in den 80er Jahren ist und eben ermöglicht hat, dass weibliche Erfahrungen überhaupt in diesem Erinnerungsdiskurs auch Platz gefunden haben. Gleichzeitig haben die Feministinnen mit Fokus auf dieses weibliche Erleben auch die Möglichkeit gegeben, diese Frauen als Opfer des patriarchalen NS-Systems zu erinnern. Und das ist eben dieser große Konflikt, dass sie da die marginalisierten Frauen und dass sie vor allem die Verfolgten des Nationalsozialismus mit diesem Schwerpunktblick außer Acht gelassen haben. Und im Laufe der 80er Jahre haben Feministinnen das eben auch mit verschiedenen Begrifflichkeiten versucht zu fassen, welche Positionen deutsche nicht verfolgte Frauen eigentlich hatten im Nationalsozialismus. Also waren sie Mittäterinnen zum Beispiel? Oder welche Position hatten sie in diesem System? Waren sie Nutznießerinnen oder nicht? Waren sie irgendwie auch Unterdrückte oder nicht?
Diese Überlegungen, Debatten und Konflikte um den Blick auf und die Rolle von Frauen bei der Erinnerung an den Nationalsozialismus, die heute für antifaschistische Politik essentiell ist, entwickelte sich in der neuen Frauenbewegung der 1970er und 80er Jahre sowie dem Kampf marginalisierter Positionen um Sichtbarkeit und Teilhabe. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Und wo heute manchmal diese Selbstverständlichkeit ignoriert wird, ist es umso wichtiger, auf diese Geschichte und Debatten Bezug zu nehmen. Denn ohne diese langwierige und wertvolle Vorarbeit droht der Rückfall auf eine unterkomplexe, archaische Position.
Mir ist aufgefallen, dass oft in Analysen, zum Beispiel von Filmen oder Büchern, anderen Geschichten, so zwei Bilder von Frauen im Nationalsozialismus vermittelt wurden. Einmal die Frau als Opfer und einmal die Frau, wenn sie Täterin war, als sexualisierte, abnormale Person sozusagen.
Diese schnöde Dichotomie, entweder Opfer oder abnormale Täterin, greift bei weitem zu kurz. Will man die komplexen Verhältnisse verstehen, die auch heute dazu führen, dass die neue Rechte nicht nur Frauen anspricht, sondern diese teilweise auch ganz vorne, die Bewegung, zum Beispiel bei der AfD, anführen. So ist aus der Forschung von Sina Spalt zu der neuen Frauenbewegung der 1970er und 80er Jahre sowie dem Kampf marginalisierter Positionen um Sichtbarkeit und Teilhabe auch zu entnehmen, dass es für antifaschistische Politik wichtig sein muss, diese Debatten weiterzutragen und feministisch und postkolonial sich mit der Aufarbeitung und Erinnerung an den Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, wie auch die Analyse und Kritik der neuen Rechten und der PostfaschistInnen darin einzubetten. Denn es sind zwei Entwicklungen dabei vor allem präsent gewesen, die für Sina Spalt aus dem erforschten Material bis heute relevant und wichtig sind.
Eine Entwicklung, die wirklich in diesem Zeitraum in den 80er Jahren begonnen hat, nämlich überhaupt sich mit den Opfern des Nationalsozialismus, den Verfolgten, auseinanderzusetzen und ihnen Raum in dieser Erinnerungskultur zu geben. Und da gibt es ja eine Entwicklung seit den 80ern, durch die 90er, durch die 2000er Jahre sozusagen, auch zu thematisieren, wo sich eigentlich die Nachkommen dieser TäterInnen-Gesellschaft noch wiederfindet in dieser Erinnerungskultur. Und Ulrike Jureit hat diesen Begriff der Opferidentifizierung geprägt für die deutsche Gesellschaft, die eigentlich als Folgegesellschaft der Nationalsozialistischen überwiegend die Erinnerung an die Opfer hochhält und weniger an TäterInnenschaft auch erinnert und sich damit auseinandersetzt. Und das ist eine Entwicklung, die eben darin gewissermaßen wurzelt oder die wir uns in den späten 60er, Anfang 70er Jahre, wo ich meine Arbeit beginne, einfach noch ganz anders vorstellen müssen. Da hat kaum einer an die Opfer gedacht. Die waren nicht präsent in der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Etwas ganz anderes, als es in den letzten 30 Jahren war. Mit eigenen Konflikten sozusagen. Und das andere ist eine ganz aktuelle Debatte auch unter HistorikerInnen, nämlich die Verknüpfung von Kolonialismus und Nationalsozialismus. Also wirklich konkrete Forschungsfragen, inwiefern die kolonialen Verbrechen in irgendeinen Zusammenhang zu stellen sind mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und eben auch sehr lebhafte Debatten darüber, wie man diese in Verhältnis zu setzen hat. Also das ist auch ein Thema, was ich interessanterweise in den 80er Jahren da schon finde, in den feministischen Diskursen, eben indem schwarze Frauen diese Verbindung schon aufgemacht haben und anhand von Biografien zum Beispiel von schwarzen Frauen im 20. Jahrhundert oder generell schwarzen Menschen im 20. Jahrhundert aufzeigen, wie Kolonialismus und Nationalsozialismus Teil ihrer Biografien waren.
Eine kurze Zusammenfassung der Dissertation von Sina Speit zum Thema feministische Erinnerungskultur und Nationalsozialismus. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt.
Wir erinnern an Alexandra Roussi. Alexandra Roussi verstarb am 14. Oktober 1994 in Paderborn infolge eines Brandanschlags. Das Feuer wurde von einem rassistischen Nachbarn gelegt. Er hatte die griechische Familie zuvor immer wieder rassistisch beleidigt und bedroht. Da der Täter allerdings bei der Tat selbst auch ums Leben kam, kam es auch nie zu einem Gerichtsprozess, in dem das Tatmotiv genauer hätte beleuchtet werden können. Eine staatliche Anerkennung gibt es dementsprechend auch noch nicht und ist längst überfällig. Von der Stadt und den zuständigen Behörden gibt es bis heute keine Beileidsbekundung oder Stellungnahme. Wir erinnern an Adrian Malaika. Der 16-jährige Adrian Malaika wurde am 16. Oktober 1982 vor einem Fußballspiel von rechten Hooligans angegriffen. Der rechtsunterwanderte HSV-Fanclub Die Löwen beschoss diesen mit Gaspistolen und warfen Mauersteine. Adrian Malaika wurde am Hinterkopf getroffen und ist bewusstlos zusammengebrochen und starb an den folgenden Tagen im Krankenhaus an den Folgen dieser Verletzung. Wer den Stein geworfen hatte, wurde nie ermittelt. 8 Hamburger wurden allerdings angeklagt, 3 wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperletzung auch verurteilt. Der Redelsführer erhielt eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten. Wir erinnern an einen namentlich unbekannten Obdachlosen. Ein schlafender Obdachlose wurde am 16. Juli 1993 in Marl von einem rechten Skinhead antisemitisch beschimpft und verprügelt. Der Betroffene starb 3 Monate später an einer Lungenembolie im Krankenhaus. Der 18-jährige Täter wird knapp ein Jahr später, im März 1994, vom Landgericht Essen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 15-monatigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht aber keinen direkten Zusammenhang zwischen Misshandlung und Todesursache. Der Neonazi war vor der Tat bereits durch Körperverletzungen und rechte Propagandadelikte in Erscheinung getreten. Wir erinnern an Josef Anton Gera. Der 59-jährige Wohnungslose starb am 16. Oktober in Bochum an inneren Verletzungen. Diese waren die Folge eines homofeindlichen Angriffs mit einer Eisenstange am 14. Oktober. Obwohl die beiden Täter sich klar neonazistisch und homofeindlich zur Tat äußerten, hat die Staatsanwaltschaft das Geschehen als Milieutat eingestuft, bei der Alkohol eine große Rolle gespielt habe. Der Täter wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5 bzw. 6 Jahren Haft verurteilt. Josef Anton Gera wird als Opfer rechter Gewalt nicht staatlich anerkannt. Jedoch wurde dieses Jahr der Forderung von Antifaschistinnen nachkommend ein Platz in der Nähe des Tatorts in Josef-Anton-Gera-Platz umbenannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. In Leipzig habt ihr die Möglichkeit, einen Mobi-Vortrag für die Demo gegen Nazi-Strukturen in Eisenach am 18.11. zu besuchen. Dieser Mobi-Vortrag findet unter dem Titel »Ihr kriegt uns nicht klein« statt und ist am 21. Oktober 2023 um 15 Uhr im Linksnet in der Brandstraße 15. Ebenfalls in Leipzig gibt es am 22. Oktober unter dem Titel »Brände verhindern, bevor sie entstehen« Protest gegen eine AfD-Demonstration. Treffpunkt dafür ist die Klettenstraße Südblick am 22. Oktober um 13.30 Uhr. Ein weiterer Vortrag über Burschenschaften und Verbindungen in Geschichte und Gegenwart findet am Freitag, den 20. Oktober statt. Zu Gast dort ist der Autor und Journalist Daniel Kuller. Das Ganze findet am Campus Augustusplatz im Hörsaal statt, morgen am 20. Oktober, 17 Uhr, Hörsaal 6 am Campus Augustusplatz. In Berlin gibt es eine Campus-Tour zur Diskriminierung und rechten Vorfällen an der TU, ausgerichtet vom Register Charlottenburg-Wilmersdorf, das Ganze auch morgen, 20. Oktober von 12 bis 14 Uhr. Es wird um Voranmeldung gebeten unter cw@berliner-register.de. Am Abend könnt ihr in Berlin dann noch zu einem Vortrag über den dritten Weg in Berlin gehen, 19.30 Uhr im Café Kralle in der Hochstädter Straße 10a. Weiter geht es dann am Samstag, 21. Oktober, mit der Demo Soziale Arbeit am Limit. Diese findet 14 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt hierfür ist der Rosenthaler Platz in Berlin. Einen Tag später kann die Queer Antifa Tattoo Convention unter dem Titel Think oder Ink About That besucht werden. Sonntag, 22.10. ab 12 Uhr im SO 36 in der Oranienstraße 190. Zum Schluss jetzt nochmal was zum Vormerken. Am 4.11. wird es in Johann-Georgenstadt eine Demo geben. Die trägt den Titel NSU-Komplex auflösen, konsequent gegen FaschistInnen und ihre HelferInnen. In Johann-Georgenstadt sitzen einige der prominentesten UnterstützerInnen des NSU. Und in einer Woche, also am 26.10., findet ein Mobi-Vortrag zu dieser Demo in Halle statt. Ausrichtungsort dafür ist die Reihe 78. Das Ganze geht von 18 bis 22 Uhr. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 19. Oktober 2023. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?